Hallo ihr Lieben, heute geht es um einen lebenswichtigen Bestandteil unserer Ernährung, den unser Körper für den Sauerstofftransport im Blut und für den Energiestoffwechsel braucht. Es geht um Eisen. Ohne Eisen wären wir nicht lebensfähig und bei Eisenmangel leiden wir dann schnell unter fiesen Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel und Müdigkeit. Wie ihr den Mangel richtig erkennt und was ihr dagegen tun könnt, das hört ihr bei Isso. Also viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Ich beschäftige mich tatsächlich gefühlt momentan täglich mit dem Thema, gerade seit ich schwanger war. Davor war mir eigentlich nie so wirklich bewusst, wie wichtig Eisen für den Körper ist und wie sehr der Körper Eisen benötigt. Aber jetzt in der Schwangerschaft werden ja einige Werte engmaschig kontrolliert und dazu gehört halt zum Beispiel Eisen. Und ich gehörte in der Schwangerschaft zu den Frauen, die auf jeden Fall supplementieren sollten, weil das Baby natürlich super viel vom Eisen abzapft. Das fand ich natürlich auch voll spannend und ich hatte ja eh nicht so pralle Reserven. Deswegen jetzt nochmal von vorne, Achim. Ne? Erklär gerne nochmal ausführlicher, wofür braucht der Körper Eisen?
Also grundsätzlich zählt Eisen zu den wichtigsten und lebensnotwendigen Mikronährstoffen beziehungsweise zu den Spurenelementen, die unser Körper dringend braucht. Übrigens Spurenelemente heißen Spurenelemente, weil wir sie nur in Spuren und eben nicht in Massen oder Mengen brauchen. Das sind dann Makronährstoffe oder die energieliefernden wie Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und so. Also wir brauchen nur sehr geringe Mengen, aber wir können Eisen oder die Spurenelemente nur bedingt selber produzieren beziehungsweise recyceln im Falle von Eisen. Und deshalb müssen wir die Spurenelemente zumindest teilweise mit der Nahrung aufnehmen. Beim Eisen müssen nur etwa 5-10% des Gesamtbedarfs an Eisen über die Nahrung aufgenommen werden. Also ein geringer Anteil. Die restlichen 90-95% recycelt unser Körper beziehungsweise bestimmte Immunzellen aus alten Erythrozyten. Also wir haben da quasi so ein Recycling-Kraftwerk im Körper. Und nur, dass man sich mal so eine Vorstellung von den Mengen machen kann oder bekommt. Die Eisenkonzentration im menschlichen Körper liegt bei 50-60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Was bei so einem 70 Kilogramm schweren Mann, also wie bei mir, kleiner Gag, eine Gesamtmenge von etwa 3.500-4.000 Milligramm Eisen entspricht. Also 3,5-4 Gramm Eisen. Also das ist quasi der Gesamteisenspeicher im Körper, beziehungsweise das, was wir im Körper haben. Nur 3,5-4 Gramm, also sehr, sehr gering. Und davon sind ca. 65% im Blut, beziehungsweise im Hämoglobin. Das heißt etwa 2,3 Gramm in ungefähr 4,9-5,6 Liter Blut. Also wenn man jetzt mit 70 Kilo rechnet, man rechnet so ungefähr 70-80 Milliliter Blut pro Kilogramm Körpergewicht. 25% werden etwa in der Leber und Milz und Knochenmark gespeichert und weitere 10%, also 0,35 Gramm nur als eine Art Sauerstoffreservoir, also das sogenannte Myoglobin in den Muskeln. Aber auch wenn wir Eisen nur in Spuren, also ich wollte einfach damit mal klar machen, wie wenig das eigentlich ist, also ein Spurenelement. Ja. Auch wenn wir es nur so wenig oder so in Minidosierung brauchen im Körper, hat Eisen eine ziemlich große Funktion und hat viele wichtige Aufgaben. Es ist unter anderem beteiligt am Sauerstofftransport im Blut, Sauerstoffspeicherung im Muskel oder in den Muskeln, bei der Zellatmung beziehungsweise im gesamten Energiestoffwechsel, also an der Energieversorgung der Zellen, und zwar an jeder einzelnen Zelle, an der Synthese, also Produktion unter anderem von Steroidhormonen, Neurotransmittern, Gallensäure, Kollagenaufbau und auch der Carnitinherstellung, also hat eine multiple Funktion, und außerdem auch an der Immunabwehr, der DNA-Synthese und dem Abbau von Fettsäuren. Also es hat auch einen Einfluss auf die Fettverbrennung.
Ja, okay, also könnte man fast sagen, unterm Strich, ohne Eisen sind wir nicht überlebensfähig. Doch wie viel Eisen sollten wir täglich aufnehmen, um den täglichen Verlust wieder auszugleichen?
Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, empfiehlt Männern, Frauen und Risikogruppen, Schwangere, Kindern, älteren Menschen unterschiedliche Referenzwerte. Frauen sollten beispielsweise zu ihrer Menopause 15 Milligramm pro Tag zu sich nehmen, Männer bis zu 10 Milligramm pro Tag. Schwangeren wird ein sehr hoher Eisenwert empfohlen, also 30 Milligramm pro Tag, das sagtest du ja eingangs schon. Genau. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, also das BFR, hält übrigens die Eisenversorgung der deutschen Bevölkerung insgesamt für gut. Junge Männer nehmen tatsächlich größtenteils mehr Eisen als empfohlen auf. Bei Mädchen und Frauen wird hingegen häufiger ein Eisenmangel festgestellt. Übrigens, menstruierende Frauen leiden 10-mal häufiger an einem echten Eisenmangel als Männer.
Ja, gut. Ja, Sauerstoff und Energieversorgung sind eine Voraussetzung dafür, dass unser Körper und unser Gehirn arbeiten können. Also wenn der Körper zu wenig Eisen hat, läuft unser Gehirn sozusagen nicht mehr rund. Und die Symptome des Eisenmangels sind dann Kopfschmerzen, Müdigkeit und Überreiztheit. Aber welche Ursachen haben diese Symptome im Körper?
Ja, da muss ich erstmal unterscheiden. Also ein echter oder ein wahrer Eisenmangel ist eine Störung des Eisenstoffwechsels, die auf eine defizitäre Versorgungslage des Körpers mit dem Spurenelement, also Eisen, zurückzuführen ist. Also ein echter Eisenmangel, ne? Also nicht eine Unterversorgung, sondern ein Eisenmangel. Und Gründe können beispielsweise sein Menstruation, Fehlernährung, also wenn man sehr wenig tierisches Eiweiß oder Eisenquellen isst, Fleisch. Oder dass man eben vegan lebt und sich nicht ausreichend quasi dann mit Vitamin C versorgt, weil es ist schlechter zu resorbieren und aufzunehmen. Oder grundsätzlich bei Störungen der Eisenresorption, das kann dann auch mit ein Grund sein, dass man eben einen echten Eisenmangel hat. Und grundsätzlich wird Eisen im Körper in gewisser Menge gespeichert. Also dass bei einer zeitweisen eisenarmen Ernährung kann der Körper ausgleichen. Aber je leerer die körpereigenen Speicher werden, desto mehr nimmt der Körper automatisch aus der Nahrung eben Eisen auf. Also wir können nur bedingt eben das Eisen aufnehmen aus der Nahrung. Und dann hat der Körper aber quasi so Regulationsmechanismen, dass er dann eben mehr auf das, wie so ein Schwamm, wie so ein Eisenschwamm, einfach mehr Eisen haben will. Und damit kann er auch den tatsächlichen Bedarf zeitweise so in der Balance halten. Und erst wenn die Ferritinspeicher, also das sind die körpereigenen Speicher, weitgehend geleert sind, dann kommt es zu einer Störung im Blutbild. Dann sieht man es erst auch, also dass die Ferritinspeicher zu gering sind. Und zur Risikogruppe für so einen, man nennt es auch subklinischen oder klinischen Eisenmangel, da zählen vor allem Athleten, also Intensivsportler, Hochleistungssportler, Schwangere eben, Frauen mit einer starken Menstruation, Menschen mit Herzfehlern oder gastrointestinalen Blutungen, Digestions- oder Absorptionsstörung, Krebs oder nach OPs oder bei einem hohen Blutverlust. Also da kann es sein, dass man dann tatsächlich einen echten Eisenmangel bekommt. Und je nach Region, Alter oder Personengruppe geht man davon aus, also zwischen 10% und 35% der Bevölkerung von einem echten Eisenmangel oder ohne Anämie betroffen sind. Also das ist schon, wie ich finde, eine recht hohe Zahl. Und es steht auch so ein bisschen entgegen, sodass man eigentlich gut mit Eisen versorgt ist. Aber abgesehen davon kann man natürlich auch unterversorgt sein mit Eisen, also dass man grundsätzlich zu wenig Eisen isst über eine längere Zeit. Und dann spricht man allerdings nicht von einem echten Eisenmangel, sondern von einer nicht anämischen Eisenunterversorgung. Also da muss man unterscheiden.
Ja, okay.
Und man geht grob davon aus, dass in der westlichen Welt, also in westlichen Ländern, bis zu 20% davon betroffen sind. Also quasi durch eine Unterversorgung.
Okay, und wenn jetzt zum Beispiel die Symptome schleichend beginnen, ne? Also könnte es ja meistens alles Mögliche sein, oder? Also zum Beispiel Übermüdung oder Stress oder so.
Also meist verursacht eine Unterversorgung noch keine echten Symptome. Erst nach einer gewissen Zeit, dann machen sich die ersten Symptome bemerkbar, können beispielsweise für diese nicht anämische Eisenunterversorgung typischerweise ist Müdigkeit, es ist eine Leistungsminderung, dass man Kopfschmerzen bekommt oder ein erhöhtes Schlafbedürfnis hat, also immer müde ist, blass ist, also so eine fahle Haut hat. Oder grundsätzlich Veränderungen der Haut oder auch der Fingernägel und eingerissene Mundwinkel. Das sind also die typischen Zeichen.
Ja. Das beste Mittel zur Vorbeugung ist wie immer eine ausgeglichene Ernährung, sagst du ja auch immer, Achim. Wenn mir aber doch etwas Eisen fehlt oder ich Kopfschmerzen habe oder einfach auf Nummer sicher gehen will, welche Lebensmittel empfiehlst du jetzt, um den Körper schnell Eisen zur Verfügung zu stellen?
Also es gibt so eine Top 5, die habe ich da mal zusammengestellt. Das ist Platz 1, das ist die Blutwurst. Also ich bin Metzger, ich habe da keine Probleme mit, aber es gibt viele, die das wirklich nicht mögen, aber 100 Gramm Blutwurst, die liefern schon 26 Milligramm hochwertiges Eisen, also sehr hochwertig. Dann auf Platz 2 ist die Schweineleber. Auch das ist nicht jedermanns Sache, aber die ist immerhin mit stolzen 18 Milligramm pro 100 Gramm mit in der Spitze. Dann auf Platz 3 ist die Weizenkleie. Also das ist die Schale des Weizenkorns. Die hat 16 Milligramm Eisen pro 100 Gramm. Ist also die eisenhaltigste Getreideart. Ideal für ein Müsli oder so zum Frühstück.
Ja.
Hat auch noch Ballaststoffe und so, auch da ein Vorteil. Dann auf Platz 4 sind es Kürbiskerne tatsächlich. Also die kleinen grünen Kerne liefern 12,5 Milligramm pro 100 Gramm. Also auch ganz beachtlich. Und auf Platz 5 sind die Sojabohnen, also besonders das Sojafleisch, also vegane Power. Die haben recht viel mit 11 Milligramm pro 100 Gramm. Aber auch über diese Top 5 hinaus gibt es auch noch eine Menge weiterer Lebensmittel natürlich, die sich für eine gute Eisenversorgung eignen. Das sind Pinienkerne, Quinoa, weiße Bohnenzellen dazu, Spinat, Mangold. Ja, grundsätzlich halt Fleisch, Fenchel, Geflügel, Lachs. Also das hat recht viel Eisen. Also man kommt schon gut auf sein Soll.
Ja, sehr gut. Ich hatte ja ganz am Anfang auch erzählt, dass ich damals supplementiert hatte. Mhm. Wie sieht es denn zum Beispiel jetzt mit Eisen als Nahrungsergänzung dann aus?
Also grundsätzlich ist in der Bevölkerung ein echter Eisenmangel ja eher selten anzusehen. Risikogruppen, habe ich ja gesagt, Schwangere, ne? Also Sportler oder nach einer schweren Operation oder wenn man viel Blut verloren hat. Es sollte man eben darauf achten, dass man nicht ausschließlich auf pflanzliche Eisenlieferanten zurückgreift, beziehungsweise wenn man dann eben vegan lebt, dass man es clever kombiniert und dann mit Vitamin C eben, da sage ich gleich noch was zu. Und aber grundsätzlich wird eher von so einer vorsorglichen Eisenaufnahme oder Einnahme abgeraten, also weil zu viel Eisen kann im Körper sich auch negativ auswirken, beispielsweise Schädigung der regulierenden Darmzellen, dass Eisen ungehindert ins Blut gelangt, das ist nicht so günstig, Gefäße, Herz, Leber können da geschädigt werden, die Infektanfälligkeit kann sich erhöhen und zu viel Eisen kann sich auch in oxidativem Stress bemerkbar machen, was Gewebeschäden, Zelltod und so verursachen kann. Also zu viel Eisen löst quasi einen oxidativen Stress aus und krass. Oxidation ist nicht gut. Also man kennt das vom Apfel, wenn man da reinbeißt und lässt den Moment liegen, dann wird er braun. Wenn ich jetzt da aber ein Antioxidant drauf gebe, was Eisen auch in geringeren Mengen ist, aber nicht quasi überdosiert, dann wird er nicht braun. Also wenn ich da Zitronensaft drauf mache, dann wird der Apfel nicht braun. Und diese Oxidation ist in unserem Körper eben oder in den Zellen nicht so günstig, weil es, naja, viele Krankheiten verursachen kann. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Und deshalb sollte man möglichst oxidativen Stress eben vermeiden und eben auch nicht zu viel Eisen zu sich nehmen. Also da kann man tatsächlich Probleme kriegen.
Wie immer sagt, die Dosis macht das Gift, ne?
Das trifft beim Eisen ganz genau zu, ja, absolut. Daher empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr als 6 Milligramm Eisen pro Tag enthalten sollen. Männer oder Frauen in der Postmenophase, so kann man das glaube ich sagen, und Schwangere sollten Eisen eben nur in Rücksprache mit dem Arzt einnehmen, also wie du das auch gemacht hast, ne, dass du ein Blutbild machen lässt, dass der Ferritinspiegel gemessen wird und dass dann eine Empfehlung vom Hausarzt ausgesprochen wird. Man sollte die nicht rein, also Nahrungsergänzungsmittel, Eisennahrungsergänzungsmittel nicht einfach vorsorglich so einwerfen und schon gar nicht so nach dem Gießkannenprinzip, so viel hilft viel, ja. Und dann bitte eine Kombination von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln wäre ideal, um die Eisenaufnahme eben beträchtlich zu erhöhen. Da kann man ein Stück Obst oder ein Glas O-Saft während oder direkt nach dem Essen verbessert die Eisenaufnahme durch das Vitamin C enorm. Und Kaffee oder Schwarztee, die sollte man nicht direkt nach der Mahlzeit oder mit der Mahlzeit trinken, sondern eher so eine halbe Stunde. Das ist da eher ratsam.
Okay, sehr gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel aber zu viel Eisen zu sich genommen hat, gibt es irgendwie Nebenwirkungen oder wie merke ich, dass es dann zu viel war?
Ja, also ganz typisch ist Übelkeit oder Erbrechen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen und so. Gerade Frauen in den ersten Schwangerschaftswochen, die haben häufig so Probleme, weil sie dann auch mal gern zu viel einnehmen. Also das sollte man wirklich auf die Empfehlung achten vom Arzt und auf die Gesundheitsberatung. Und bevor man Eisenpräparate einnimmt, rate ich dringend, dass man einfach mal ein Gespräch mit dem Arzt führt und zumindest ein Blutbild machen lässt, wo der Eisenwert bestimmt wird.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja manchmal so überraschende Lebensmittelkombinationen. Mir fallen da zum Beispiel Kaffee und Grapefruit ein. Über die hattest du vor einigen Folgen ja auch schon mal gesprochen. Da ist es zum Beispiel so, dass Grapefruit die Wirkung von Koffein verlängert. Wer also mehr Wirkung auf den Kaffee rausholen will, muss dann noch Grapefruit dazu essen. Gibt es aber jetzt deswegen bei Eisen ähnliche Kombinationen, bei denen man mehr aus den Lebensmitteln rausholen kann?
Also wichtig ist da grundsätzlich zu wissen, dass nur 10 bis etwa 15% des Eisens in der Nahrung auch wirklich für den Körper verfügbar sind und vom Darm aufgenommen werden. Also das ist ganz entscheidend. Also das, was man isst, kommt nicht zu 100% an, sondern nur zu 10 bis 15% können wir das resorbieren, also aufnehmen. Und zudem ist die Eisenaufnahme von der Bioverfügbarkeit des Eisens im Lebensmittel abhängig. Also biochemisch unterscheidet man ein zweiwertiges und ein dreiwertiges Eisen. Das zweiwertige Eisen kommt eben in tierischen Produkten, also Fleisch, Fisch und so weiter vor und hat eine höhere Bioverfügbarkeit, also mit etwa 15 bis 35%. Und das dreiwertige Eisen, also aus pflanzlichen Lebensmitteln, nur etwa 2 bis 20%. Also ist deutlich geringer. Und ja, das kommt aber auch, also dieses dreiwertige Eisen kommt auch in tierischen Lebensmitteln vor, aber dieses gute oder bessere zweiwertige, das eben nur in tierischen Produkten. Und ja, man kann also sagen, dass unser Körper ein tierisches Eisen besser aufnimmt als ein pflanzliches Eisen. Da habe ich mal tatsächlich eine ganz, ganz interessante Geschichte erlebt, die mich viel gelehrt hat, weil sie mir gezeigt hat, dass der Körper auch so Warnsignale sendet, auf die man achten und hören sollte, wenn er mit was unterversorgt ist. Und zwar meine Ex-Freundin, die hat war auch Veganerin, über viele Jahre schon, und hat dann plötzlich so ein Jieper gekriegt, also so ein totales Verlangen nach Zitronen. Also die hat quasi in so Bio-Zitronen gebissen, wie andere in Äpfel, und hat die einfach so komplett gegessen mit Schale.
Quatsch.
Ja. Und dann ist so, Mensch, irgendwas kann da nicht stimmen, und ist zum Arzt. Und es war tatsächlich so, dass sie einen echten Eisenmangel hat.
Ach,
also
krass.
Wirklich starken, echten Eisenmangel. Und der Körper quasi durch dieses Vitamin C erhöht die Eisenaufnahme von pflanzlichem Eisen, also das dreiwertige Eisen. Und war so das Signal, hier ist quasi bitte Vitamin C, damit ich wieder Eisen bekomme. So.
Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal Lust habt auf Zitronen, müsst ihr
ja
mal
wirklich
vielleicht euren Eisenwert checken
lassen.
Wenn
man so ein plötzliches Verlangen hat auf was, was man vorher nicht hatte, dann kann das tatsächlich ein Indiz sein, dass man mit irgendwas unterversorgt ist. In dem Fall tatsächlich mit Eisen.
Wir haben natürlich zum Schluss noch eine Frage der Woche für euch. Die kommt heute von Joshua.
Die Frage der Woche.
Joshua fragt: Hallo ihr beiden, ich bin Krankenpfleger und regelmäßiger Blutspender. Nachdem ich gespendet habe, bin ich natürlich platt und bekomme oft Kopfschmerzen. Habt ihr Tipps, was ich nach dem Blutspenden essen könnte, um schnell wieder fit zu sein?
Ja, also deine Frage, lieber Joshua, habe ich mir tatsächlich mal zur Aufgabe genommen. Also dir werden beim Blutspenden so circa 500 Milliliter Blut abgezapft, und bei meinem Gewicht von 70 Kilo, dann wären das etwa 10% des Blutvolumens. Und im Blut sind, wie gesagt, oder wie ich eingangs gesagt habe, etwa 2,3 Gramm Eisen enthalten oder gelöst oder wie auch immer. Und somit verlieren wir beim Blutspenden grob gerechnet insgesamt 0,23 Gramm Eisen. Und davon liegt der Anteil an Eisen, den wir ja über die Nahrung aufnehmen müssen, das sind ja die 5 bis 10%, dann wären wir bei 0,012 bzw. 0,023 Gramm. Oder 12 bis 23 Milligramm, die wir zusätzlich wieder reinfuttern müssten, um das eben auszugleichen.
Ja,
aber jetzt macht
krass.
Unser Körper natürlich schon recht viel. Also es ist mit anderen Worten, es ist nicht die Welt. Also keine Panik, es reicht, wenn du einfach so isst, wie ich das zuvor gesagt habe, also auf eisenreiche Produkte achtest. Und dann solltest du eigentlich nach ein paar Mahlzeiten das eigentlich ganz gut wieder drin haben und dir keine Sorgen machen müssen. Die Kopfschmerzen können unter anderem davon kommen, dass du vorher zu wenig getrunken hast, also durch den Blutverlust, das sind immerhin ja doch schon 10%, 500 Milliliter, und zu wenig Flüssigkeit, da können sich die Blutgefäße verengen, auch im Kopf, um den Blutdruck oder die Homöostase aufrechtzuerhalten. Also es lässt sich in der Regel vermeiden, und das würde ich dir empfehlen, dass du zuvor und danach halt eben ordentlich trinkst, und dann sollte sich das mit den Kopfschmerzen eigentlich auch lösen. Und bitte weiter zum Blutspenden gehen.
Unbedingt, unbedingt.
Absolut. Ja, mein Vater ist übrigens, war schon 120 Mal beim Blutspenden und ist gerade geehrt worden vom Land Bayern für seinen Einsatz. Aber das macht er nicht ganz uneigennützig, weil er hat so eine wahnsinnig seltene Blutgruppe und macht das auch ein bisschen für sich selbst im Falle, dass mal was passiert.
Sehr gut.
Null negativ. Ja.
Die habe ich auch, dann weiß ich ja, von wem ich Blutspende bekommen kann. Sehr schön. Also, ich fasse die Folge nochmal zusammen. Eisen ist eins der wichtigsten Spurenelemente und ohne Eisen können wir nicht überleben. Weil der Körper es aber selbst nicht bilden kann, müssen wir es über die Ernährung aufnehmen. Gute Eisenquellen sind zum Beispiel Blutwurst, Schweineleber, Weizenkleie, Kürbiskerne und Sojabohnen. Lecker, lecker. Aber es geht auch, zu vielen Nebenwirkungen von zu viel Eisenpräparate können sein Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen, Durchfall, Verstopfung oder Bauchschmerzen. Deshalb lasst euch am besten immer vom Arzt erstmal durchchecken, bevor ihr zu Nahrungsergänzungsmitteln greift.
So sieht's aus. Und bitte mit Vitamin C ergänzen, genau, wenn man viel pflanzliches Eisen isst.
Und das war's auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wir sagen bis nächste Woche, ihr Lieben.
Isso. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lou, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lou eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lou nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.